So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen ins Mikrofon heute sprechen. Und zwar mit Florian Kirner alias Prinz Chaos. Hallo Florian.
Ja, grüß dich Tom.
Moin. Florian, wir sprechen heute über dein Buch Leichter als Luft. Aber bevor wir das tun, würde ich mich freuen, wenn du dich den Hörern mal kurz vorstellst. Wer bist du? Du bist Musiker, das weiß ich. Bist auch historisch sehr bewandert. Erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir.
Ja, Florian Kirner, ich werde jetzt demnächst 45, in München geboren und ich bin Musiker und Autor, Schreiberling. Ja, ich habe also schon für ganz viele verschiedene Zeitschriften gearbeitet. Ich war politisch auch schon immer sehr aktiv. Studiert habe ich angloamerikanische Geschichte im Hauptfach und Japanologie und mittelalterliche Geschichte in den Nebenfächern an der Uni Köln. Und seit 2008 wohne ich in Südthüringen, wo ich mir ein Schloss gekauft habe, was damals ziemlich heruntergekommen war und naja, so langsam aber sicher wird's.
Bist du noch da?
Ja.
Ach so.
Ich war.
So langsam aber sicher, ich dachte, da kommt noch irgendwas. Okay, also na gut, ganz normaler Lebenslauf, also Japanologie studiert und sich ein Schloss gekauft, also was man so macht normalerweise eigentlich, ja, ne? Ja, 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 genau. Genau, und jetzt bist du auch noch Romanautor geworden und hast das Buch geschrieben Leichter als Luft und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Wir wollen nicht spoilern, denn möglichst sollen das natürlich noch andere Leute lesen, auch wenn ich jetzt spoilern könnte, denn speziell zum Schluss würde mir einiges einfallen, aber lassen wir das. Direkt rein in den Roman. Ich hatte das Gefühl, dass der Roman um deine drei Helden sich so in drei Blöcke eigentlich aufteilt, vielleicht auch vier, also gefühlt waren es für mich drei. Kannst du mal, ohne zu spoilern, die Geschichte für die Hörer so ein bisschen zusammenfassen? Ist ja recht speziell.
Also das Buch ist tatsächlich aufgeteilt in drei zeitliche Abschnitte, die jeweils auch an einem oder mehreren bestimmten Orten spielen und sozusagen ein unterschiedliches Milieu beschreiben.
Ja.
Die erste Phase ist eben so in Berlin, Ende 90er, Anfang 2000er, die Elektroszene, so ich nenne die Elektro-Hippies, ja, die sozusagen in dieser Freiheit des wiedervereinigten Berlin mit wahnsinnig viel freien Flächen, leere Gebäudekomplexe und Zeug und so, dieser Aufbruch, den Berlin ja auch durchaus kulturell erlebt hat nach der Wiedervereinigung, das ist so das Setting von dem ersten Teil.
Ja.
Im zweiten Teil finden sich die Protagonisten dann sozusagen im gentrifizierten Berlin wieder. Und die ganz große Freiheit ist verflogen und sie haben einige Kämpfe dann auch einfach so auszustehen mit einem Immobilienkonzern und so weiter. Und da kommt so ein bisschen so eine Kriminalgeschichte mit rein.
Ja, das ist dann der dritte Teil eigentlich, ne?
Ja, genau, beziehungsweise im zweiten wird das sozusagen angebahnt mit diesem Fight, mit diesem Immobilienkonzern und so. Und es ist halt so, und das ist die Einleitung zum dritten Teil, dass einige von diesen Leuten aus der alten Elektroszene immer noch so in der Partyszene rumhängen oder so ihr altes Leben versuchen weiterzuführen oder sich irgendwie durchschlagen. Ein paar andere machen aber so einen gesellschaftlichen Aufstieg und dann einer ist Rechtsanwalt und ist plötzlich mit ziemlich reichen Leuten zusammen und will da auch hin und so. Und in diesem Setting, wo dann so ein Country Club in Brandenburg, ja, Golfclub ohne Golf, kannst du sagen, also so mit viel Networking und so weiter und so ein Schloss von so einem etwas dubiosen Adligen und so, da spielt dann praktisch der dritte Teil und das große Finale.
Genau, das ist jetzt auch ein Schloss, das man mit deinem wohl nicht vergleichen kann, ne?
Nee, naja, es ist halt so. Dieses Schloss, was ich da beschreibe, das natürlich auch ein Traumschloss ist, also das ist ein Literaturschloss, das gibt es nicht, das habe ich also erfunden. Das ist deutlich jünger als meines. Also meins hier ist von 1478, also Renaissance und so, eher schon wehrhaft und wehrhafte Renaissance. Hm. Und das andere ist so, das hat sich praktisch ein verrückter Adeliger, dessen Biografie ich auch erfunden habe, praktisch so im frühen, also so 1808 folgende hingestellt. Und insofern ist das schon sehr anders, ja, auf jeden Fall. Und der Typ, der das da bespielt, der jetzige Adelige, der das hat, ist eben ehemaliger FDP-Politiker, der so ein bisschen aus der Art geschlagen ist, ich sag mal so ein bisschen Willy Wimmer-mäßig über die Kriegspolitik und so als Diplomat auch ausgeschieden. Und aber der hat sicher sehr viel mehr Geld als ich habe. Und das schlägt sich in dem Schloss natürlich dann auch wieder, dass ich da bei ihm beschreibe und auch in den Weinen, die die trinken, die halt so 100 Euro teurer sind pro Flasche, wie das, was ich hier trinke. Und ich trinke auch schon eigentlich Wein, der ganz gut schmeckt, hoffe ich.
Ja, gehen wir nochmal zurück an den Anfang, denn das Buch fängt ja mit einem Kracher an eigentlich. Deine drei Hauptfiguren, die heißen Donna Fauna, der Kanarienquecks und das Wiesel, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Denk schon, ne? Und das war für mich so der Einstieg, der mich auch ziemlich gefesselt hat. Die erleben den 11. September, das ist ja auch um die Zeit, 2001 dann eben. Sie erleben aber nicht nur den 11. September, sondern das Ganze auch noch auf Drogen. Und einer von den dreien schaltet, glaube ich, irgendwann den Fernseher ein und denkt irgendwie, dass er sich in einen schlechten Film verirrt hat, in dem in jedem Programm der gleiche Streifen läuft irgendwie. Also mir ging es damals auch so. Allerdings nicht auf Drogen. Ich habe nur Milch und Kaffee getrunken, meine ich mich jedenfalls zu erinnern. Aber das Ganze wirkte ja tatsächlich sehr surreal. Und ich weiß nicht, war es das Weasel oder Kanarienquecks? Genau, das Weasel. Der dann auch noch auf Droge. Also ich meine, das kann man ja gar nicht, das verkraftet man ja kaum sozusagen. Wie hast du denn damals 9/11 erlebt und wie ging es dir dabei? Hattest du auch dieses surreale Gefühl irgendwie und dieses falscher Film?
Hatten ja, glaube ich, alle. Und tatsächlich, wie ich den 11. September erzählt habe, erlebt habe, wird in dem Buch auch erzählt. Das kommt auch vor.
Ah, okay.
Und so, ja, ich pass auf, das Wiesel ist ja erst in dieser Kellerkatakombe und sieht das im Fernsehen und ist völlig neben der Spur eh schon, ja, so auf LSD und so. Und dann das noch und dann irgendwann stürmt es raus und dann findet sich's wieder in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs. Und ich schreibe jetzt der Ostbahnhof, aber das ist tatsächlich die Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs, weil da habe ich den 11. September erlebt.
Okay.
Ich hatte damals gearbeitet in einem Schmuck- und Piercing-Laden, weißt du, so in dieser Ladenzeile, die Bahnhöfe, diese Großbahnhöfe sind ja heutzutage große Shopping-Malls. Und da habe ich praktisch gearbeitet, gejobbt als Verkäufer eben in so einem Schmuck- und Piercing-Laden. Und da hieß es dann, hey, es ist irgendwas Krasses passiert, und dann bin ich da so rüber und da ist so diese Fressmeile, weißt du, mit Nordseefisch und der Asia-Laden und was es da so alles gibt und Bäcker und was weiß ich was. Und da waren irgendwie zwei Bildschirme, auf denen so Fernsehen lief, und da stand halt eine Traube von Leuten davor und wir haben uns das angeschaut und so. Und diese Szene, die eigentlich in Hamburg stattgefunden hat, die lasse ich sozusagen das Wiesel da erleben.
Ah, okay. Also am Hamburger Hauptbahnhof, oh Gott, das ist wirklich krass. Ich meine, den kenne ich ja nun auch. Ich komme ja selbst aus Hamburg. Und du hast also damals auch in Hamburg gelebt, dementsprechend.
Genau. Ich habe 5,5 Jahre in Hamburg gelebt. Ich bin im März 1996 hin und bin dann praktisch so 14 Tage, 3 Wochen nach dem 11. September umgezogen nach Köln und habe dann da angefangen, eben im Hauptfach angloamerikanische Geschichte zu studieren. Das heißt, ich habe mich praktisch direkt mit diesem Eindruck des 11. September dann auch eben im Studium mit amerikanischer Außenpolitik auch viel beschäftigt. Und da bin ich natürlich auf viele Sachen gestoßen, die meine ursprüngliche Skepsis, also sagen wir mal, doch nochmal in ein historisches Gesamtbild eingebettet haben. Nämlich das Gesamtbild, wie Amerika so seine Kriege beginnt.
Ja, du hast damals auch, nochmal zurück, als du in Hamburg warst, hast du auch quasi direkt auf dem Kiez gewohnt, glaube ich, ne?
Ich glaube, gewohnt habe ich, also ich bin nach Hamburg gekommen, da habe ich erstmal in Altona gewohnt, Professor Brixweg, da geht also Rechtsweg von der Königstraße, der Königsallee, der Königstraße ist es, glaube ich, und ist ja praktisch eine Verlängerung von der Reeperbahn, ne?
Ja.
Und gewohnt habe ich in der Simon von Utrecht Straße 91, also praktisch Parallelstraße, zweite Parallelstraße oder so von der Reeperbahn. Und unser Büro damals, ich habe in so einer linken Jugendorganisation damals gearbeitet, und das war in der Detlef-Bremer Straße, also direkte Parallelstraße zur Reeperbahn.
Okay.
Also ich war wirklich so mitten im Hotspot da drin.
Ja, das ist abgefahren, denn um die Zeit habe ich in der Rosenhofstraße gewohnt, Ecke Susannenstraße. Also wir waren Nachbarn im Prinzip. Das ist schon abgefahren. Und in Altona aufgewachsen, also wer weiß, vielleicht sind wir uns damals sogar schon über den Weg gelaufen. Das ist schon, ja. No.
Weißt du, das hat mich, wenn ich das kurz noch sagen darf, aber
Ja.
an St. Pauli wahnsinnig gefreut. Ich habe mich so als Münchner und bayerischer Lokalpatriot in Hamburg durchaus auch ein bisschen schwer getan und gefremdelt und so. Und als ich dann nach St. Pauli gezogen bin, war das so, ich finde, St. Pauli hat an guten Tagen eine Qualität wie eine italienische Kleinstadt.
Ja, das kann ich bestätigen. Ja.
Dadurch, dass da abends immer diese Massen von außen reinbrechen, die gar nicht glauben, dass da echt wer wohnt und denken, das ist alles nur Filmkulisse, ist halt, wenn du dann checkst beim Bäcker und so weiter, ach, der ist ja auch tagsüber da, also der gehört hier dazu, der wohnt hier, dann hat man gleich so ein Dorffeeling fast und das hat mir extrem gut gefallen und das ist die extrem verschiedenen Leute, ja, südamerikanische Transen und ein Türsteher und eben irgendwer, der einen kurdischen Gemüseladen macht und ein Imbiss-Typ und die Berber, die da auf der Straße waren, die auch voll nett waren, die meisten zumindest, also so die Schwarzen, die irgendwie da rumgehampert sind und also es war irgendwie so, ich habe mich sehr wohl gefühlt da auf der Ebene tatsächlich, ja.
Ja, es ging mir ähnlich. Also die Schanze hat schon einen ganz, ganz speziellen Charme gehabt. Aber bevor wir jetzt hier in nostalgischen Gedanken an das Schanzenviertel, das sich natürlich auch entwickelt hat und auch nicht nur positiv entwickelt hat, bevor wir jetzt also in Nostalgie verfallen, gehen wir nochmal zurück zu deinem Buch. Normalerweise gibt es eine Frage, die stelle ich Romanautoren, wenn ich dann mal mit einem spreche, grundsätzlich nicht. Aber in deinem Fall mache ich jetzt mal eine Ausnahme, weil du eben auch schon sagtest, dass das Weasel im Prinzip quasi deine Geschichte oder dein Erlebnis von 9/11 durchlebt hat. Und von daher stelle ich jetzt diese altbackene Frage eben trotzdem, wie viel Florian Kirner steckt in diesem Buch beziehungsweise in den drei Hauptfiguren?
Also es ist so, keine Figur bin irgendwie einfach ich.
Ja, das wäre ja auch langweilig.
Also ich laufe da nicht sozusagen maskiert als eine Figur durch das Buch. Gleichzeitig ist es aber so, dass vieles, einiges, aber nicht das allermeiste vielleicht, aber was da vorkommt, habe ich schon auch erlebt. Also das ist so eine Kleinigkeit, ja. Donna Fauna zum Beispiel hat so dieses Erlebnis, dass sie Musik immer gerne mit Musik, immer mit dem Zufallsgenerator hört.
Aha.
Dann kommt da klassische Musik und Country und alles Mögliche. Und immer wenn Techno kommt, ist die Nachbarin von drüber wütend an der Tür und regt sich fürchterlich auf. Und genau so eine Nachbarin hatte ich eben in Berlin auch mal. Also das ist so, das ist die Story, die die da erlebt, habe ich erlebt. Ja, aber Donna Fauna erlebt auch viele Sachen, die ich nicht erlebt habe oder so. Oder es gibt eine andere Geschichte, wo der Kanarienquecks in so ein Internetladen reinrennt, ja, und er will nur was ausdrucken und dann ist die Verkäufer und Ding, die nerven ihn eh schon, weil das ist so grün-groß deutsches Esoterik-Volk, ja, das sich unheimlich moralisch überlegen wähnt. Und dann ist der Drucker kaputt und dann sagt er, ist es ausgedruckt? Nee, unser Drucker ist kaputt und dann will er halt gehen und dann die so, nee, du, wir kriegen aber noch irgendwie 50 Cent von dir. Ja, warum 50 Cent? Ja, weil das Internet hast du doch benutzt. Sagt er, hey, ich wollte was ausdrucken, was soll der Quatsch? Euer Drucker ist kaputt und dann machen die einen Riesenaufstand. Also so Kleinigkeiten sind oft 1:1. Die Gesamtgeschichte ist halt völlig fiktiv. Also auch gerade dann, je länger der Roman geht, desto mehr löst er sich auch von meinem Leben sozusagen. Genau, so. Ja, es ist eine echte Romangeschichte, insofern in der überragenden Hauptsache ist es dann auch fiktiv, aber es sind natürlich viele Sachen kommen vor. Auch gibt ja auch Dialoge, wo politische oder philosophische Überlegungen ausgetauscht werden oder Beobachtungen, wie Berlin sich verändert und so. Genau.
Ja, das ist auch nochmal ganz interessant, denn ich meine, das Buch ist ja nun nicht in irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monaten, ein, zwei Jahren entstanden, sondern über 18 Jahre, richtig?
Ja, ist
Und
abgefahren. Ich habe wirklich 18 Jahre an dem Buch geschrieben. Bedeutet, ich habe in den Wochen nach dem 11. September wirklich angefangen aufzuschreiben, was da auch um mich rum so an Stimmung war. Weißt du, das ist, glaube ich, ganz spannend, dass da mal auch wieder eingefangen wird und plastisch gemacht wird, wie das eben wirklich gewesen ist. Sonst war ja echt schlimm, ja. Es war absolut nicht schön. Diese Stimmung in den Wochen nach dem 11. September war ultra ätzend, sehr viel Angst, fiese Stimmungen auch und alles Mögliche so. Also es war echt extrem halt, ja.
Auf
Und weil man dachte, jetzt kommt, fängt jetzt gleich der erste, dritte Weltkrieg an, man war ja sozusagen schon erleichtert, dass es jetzt nur einen Afghanistan-Krieg gibt.
Ja, das ging mir auch so. Also ich hatte richtig, richtig Schiss. Ich dachte, jetzt geht's echt los.
Auf
Und
ganz
die
schnell.
Amerikaner sind da ja sowieso unberechenbar. Von daher, das kann ich nachvollziehen. Also ich hatte auch wirklich Angst. Ich habe damals,
Du
ich stand,
wusstest
ich
ja nicht, weißt du? Du wusstest ja nicht, geht es 2 Tage später in Chicago, gehen die nächsten 5 Wolkenkratzer hoch. Ja auch, weißt du, was ich meine? Du hast ja überhaupt nicht gewusst, wie das jetzt noch weitergeht, oder was,
Ja,
ja?
ja. Ja, ich weiß noch, war damals kurz davor, meine erste Ehe einzugehen. Wir haben, glaube ich, am 13. September geheiratet oder 14. oder 15. sowas in dem Dreh. Und bitte?
Explosives Umfeld.
Ja, und also der Standesbeamte, der hat dann auch zu Beginn gefragt, ob wir uns denn sicher sind, dass wir das jetzt machen wollen aufgrund der Ereignisse und weil wir ja alle, also kein Mensch wusste, was jetzt passiert irgendwie. Und das war schon sehr strange und wirklich auch beängstigend. Und ja, Zeitraum 18 Jahre, du hast natürlich auch so ein bisschen verklärt, so das Berlin der alten Zeit und der Hausbesetzerszene,
Ja.
nicht ausschließlich, aber durchaus auch verklärt beschrieben. frag dich jetzt jetzt mal als jemand, der schon ein paar Jahre älter ist inzwischen, sehnst du dich so nach dieser Zeit der Hausbesetzer-Szene zurück oder kannst du dich auch mit dem Berlin, so wie wir es heute kennen, anfreunden?
Klares Nein, klares Ja, klares Ja, klares Nein. Also nein.
Ja.
Nein, erstens, es geht mir nicht unbedingt so um die Hausbesetzer-Szene. Da war ich auch gar nicht so grundsätzlich sehr drin. Das war auch schon ein bisschen vorbei, als ich dann kam. Weißt du, da gab es die großen Häuserkämpfe, waren ja alle, kannst du sagen, Anfang der 90er war das ja geklärt. Also Hafenstraße, die haben Mietverträge bekommen und in Berlin ist alles mit einem irren Polizeieinsatz geräumt worden. Klares Ja, ich sehne mich zurück nach einer Zeit, wo eine sehr intakte rebellische Gegenkultur einfach in Berlin, aber auch in Hamburg ganz anders am Drücker gewesen ist und wo das schon sehr, sehr gutes rebellisches Lebensgefühl auch gab. Ja. Nein, mit dem Berlin, wie es heute ist, kann ich mich nicht anfreunden. Ich finde, es ist langweilig geworden, aber vor allem, was ich Ihnen nicht verzeihe, ist, Berlin nach der Wiedervereinigung, es war eine Chance, eine europäische Großstadt wirklich unglaublich geil neu zu erfinden. Wenn man sich überlegt, Potsdamer Platz, so ein Riesenareal im Herzen einer europäischen Kapitale praktisch völlig frei zu haben, neu bebauen zu können. Von vorn bis hinten hast du ein neues Ding da stehen. Was man da städtebaulich machen hätte können, und jetzt schau dir diesen Potsdamer Platz an. Also, es ist sehr viel Gegenkultur auf den Bach runtergegangen und das beschreibe ich eben auch, wie sozusagen die Partykönige des alten Berlins plötzlich zu Nomaden werden, von Zwischennutzungsvertrag zu Zwischennutzungsvertrag gehetzt.
Ja, das merkt man auch deinen Figuren an, die entwickeln sich ja im Laufe des Buches, also da ahnt man schon, dass du wirklich lange an dem Buch und auch an den Figuren gestrickt hast und irgendwann habe ich so das Gefühl, weil du eben auch sagtest, so dieses funktionierende und solidarische, rebellische, das es damals noch gab, das ist ja heute sowieso problematisch, auch jetzt wegen sozialer Medien und quer von Vorwürfen und zwar
vor allem das Solidarische.
Ja, genau. Also das ist ja heute kaum noch zu bemerken. Die Figuren allerdings, die entwickeln sich, wie gesagt, und gerade bei Donna Fauna habe ich so das Gefühl, dass sie so mit ihrer eigenen Grundhaltung irgendwann auch gar nicht mehr so richtig zurechtkommt oder so mit sich hadert irgendwie. Ist das so das allmähliche Anpassen, wenn man älter wird? Ich meine, du bist ja nun auch schon etwas über 40. Oder worauf willst du damit hinaus?
Donna Fauna ist eigentlich diejenige von dem ganzen Trupp, die praktisch ihre alten Ideale am konsequentesten und radikalsten durchgezogen hat. Ja.
Ja.
Sie rennt so als Hartz-IV-Transe durch die Gegend, rennt auf Demos, zündet ab und zu mal eine Luxuskarosse an, ist halt in dieser linksradikalen Haltung auch durchaus sehr selbstgerecht, auch durchaus sehr fies mitunter zu Leuten und so. Und weißt du, das ist ja auch so ein Zug an der Linken, an der radikalen Linken, den man ja doch auch kennt und den es auch früher schon gab.
Ja, die reine Lehre des korrekten Widerstandes sozusagen.
Ja, und dass man sozusagen mit dieser Überlegenheit, dass man ja so radikal ist, sich auch ganz schön viele zwischenmenschliche Gemeinheiten dann erlauben zu dürfen, glaubte. Weißt du, ich bin nach Hamburg gekommen, 96, und auf den Stufen der Roten Flora, die Rote Flora, verstehst, in Bayern kein einziges besetztes Haus, ja, und dann die Rote Flora, dieses besetzte Theater, also dieser Felsen, dieser rote Felsen, der da mit unglaublichen Bilder von Häuserkämpfen, Heldengeschichten. Und ich dachte, Wahnsinn. Dann drücken die mir ein Flugblatt in die Hand auf den Stufen der Roten Flora. Ich denke mir, geil, lest das. Und es war das Flugblatt eines besetzten Hauses gegen ein anderes besetztes Haus.
Ja.
Und zwar namentlich gegen den dritten Stock von denen oder irgendwie so. Weißt, das gab es damals natürlich auch schon, aber das ist im Moment ist natürlich diese Mobbingkultur, das ist ja nicht zum Aushalten, ne?
Naja, es ist gut, die Reichweite ist natürlich eine ganz andere, ne? Also ich sag mal so, ob jetzt im Schanzenviertel die Rote Flora gegen irgendein anderes besetztes Gebäude jetzt irgendwie Stimmung macht, das haben vielleicht 100, 200 Leute mitgekriegt und heute bist du mit 1000, 10.000, 50.000 Leuten, wenn du Glück oder Pech hast, je nach Perspektive, bist du dann plötzlich in der Öffentlichkeit, ne? Aber da sprechen wir ja auch gleich nochmal drüber. Obwohl, wir können jetzt auch den Schnitt machen, wenn du willst, denn ich würde ganz gerne noch über die Reaktionen auf dein Buch sprechen.
Ja.
Die sind ja ganz interessant, denn ich habe also bei Ken Jebsen und Matthias Bröckers und Nur Wieso, die haben dich auch interviewt, die Julia. Und da hast du eigentlich durchgehend in den Interviews und auch was die Rezension angeht, erstklassige Bewertungen bekommen. Soweit, so gut. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass speziell in diesem digitalen Bereich und im Bereich der sozialen Medien du auch ziemlich angegangen worden bist in den letzten Monaten, also eigentlich seit Anfang September, als das Buch dann rauskam. Ist das meine Wahrnehmung? Stimmt das oder gibt es da einen Zusammenhang? Wie hast du das erlebt? Ich meine, du bist ja ganz nah dran.
Ja,
Im wahrsten Sinne, ja.
mittendrin nur dabei. Also tatsächlich ist es so, dass die Reaktionen auf das Buch selber sind extrem positiv und zwar auch von Lesern und es verkauft sich auch gut und ich war jetzt ganz überrascht, sozusagen. Ich habe aktuelle Verkaufszahlen jetzt von den ersten 2 Tagen sozusagen des neuen Jahres und so. Und das war jetzt ganz spannend, ob das nach dem Weihnachtsgeschäft völlig absackt oder nicht oder so. Also ich bin da eigentlich recht zufrieden.
Okay.
Natürlich mit der Einschränkung, ja, dass natürlich bei meinem Größenwahn nur Platz 1 der Bestsellerliste überhaupt als ein Erfolg zu werten war.
Ja, normal, also ist ja klar.
So.
Also
Und
Bestseller, Spiegel und so,
Rezensionen
klar.
waren positiv. Also ich hatte eigentlich sozusagen nur Einser-Rezensionen auch von Literaturblogs und Zeug. Also auch Leute, weißt du, die du nicht kennst, die mich nicht kennen, die das tatsächlich gelesen haben und so weiter. Und zeitgleich, also fast als hätte es einen stummen Startschuss gegeben, bin ich also wirklich in eine unglaublich unangenehme Situation gekommen, dass ich eben gedisst wurde. Und das fing an mit einem 44-minütigen Video zweier ehemaliger Schlossmitbewohner, die also da ihr Leid klagen und mich anklagen und so weiter. Das ging dann weiter oder
Ja, ich würde da ganz gerne einhaken, weil das Video ist, glaube ich, tatsächlich ein Schlüsselelement bei dieser ganzen Geschichte. Und ich habe das auch gesehen, das ist ja aufgetaucht, ja, auch so um die Publikation herum, glaube ich, September, Anfang, Mitte September oder so.
Nee, so 4 Tage vor der Buchpublikation,
Ach,
ja.
sogar davor noch, okay. Also das Timing ist natürlich ein unglaublicher Zufall, wie man es auch sehen möchte. Jedenfalls, das vielleicht nochmal für die Hörer. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt. Das musste ich ja auch wissen, um mich auf uns beide hier vorzubereiten. Da ging es um zwei ehemalige Mitbewohner deines Schlosses, Männlein, Weiblein. Und die machen dir ziemlich ernste Vorwürfe, was das Leben auf deinem Schloss betrifft. Da ging es irgendwie um Tierhaltung, ob jetzt Tierwohl gefährdet wäre, irgendwelche Nebenkostenabrechnungen beziehungsweise Beträge, die zu zahlen waren und wo es dann aber keine Gegenleistung gegeben hat. So, um es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Und du hast dich, und deswegen ist das hier eigentlich auch eine Premiere gewissermaßen, du hast dich bisher diesbezüglich, auch aus Zeitgründen, du warst ja nun auch mit dem Marketing deines Buches beschäftigt, aber auch aus anderen Gründen hast du dich zurückgehalten und hast darauf überhaupt nicht reagiert. Kann ich im Prinzip nachvollziehen, denn meistens verliert man eigentlich nur, wenn man auf solche Vorwürfe eingeht. Ich kann nun, also das Video, ich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, ich fand es echt grottenschlecht. Also ich konnte mit den beiden überhaupt nichts anfangen. Aber das ist eine subjektive Geschichte. Und die Vorwürfe, die sie dir gemacht haben, die waren mehr oder weniger ja konkret. Und in den sozialen Medien ging es ja bis heute immer so hoch her, dass in irgendwelchen Kommentaren dann die Forderung laut wurde, jetzt nimm dazu mal Stellung.
Ja.
Und ich habe mit dir vorher darüber gesprochen, ob du das hier machen möchtest oder nicht. Und du hast gesagt, ja, das möchte ich gerne machen. Und das für die Hörer also. Und jetzt, bitteschön, halte ich einfach die Schnauze und du kannst dein
Nee, du, pass auf,
Statement
es hat sich in
abgeben.
der Zwischenzeit insofern ein bisschen was getan. Ich hatte jetzt hier mein Videoteam praktisch, also 2 Leute, die für mich Videos machen, die auch Musikvideos für mich machen und so. Und ich habe jetzt gestern ein Video aufgenommen.
Da hast du mir die Premiere versaut oder was? Das
Und
ist also.
als Rache habe ich es auch genau 44 Minuten lang
Ja,
gemacht. Ja.
warte mal, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt bei, na, 24. Naja, gut, okay.
Wir
Also,
haben noch ein bisschen. Ja.
ja.
Und weißt du, es ist halt so. Ich meine, erstens mal, da gibst du so ein Buch raus. Du hast 18 Jahre dran gearbeitet. Ich meine, Westend Verlag und so weiter. Das ist wirklich eine ernsthafte Operation gewesen.
Ja.
Und ich war halt auch völlig darauf fokussiert, weil das ist für mich künstlerisch natürlich schon. Weißt du, ich habe CDs veröffentlicht und Zeug gemacht und wichtige Konzerte oder Veranstaltungen organisiert oder gespielt. Trotzdem, dein erstes Buch, dein erster Roman ist natürlich eine Geschichte. Ne? Verstehst du? Und in so einer Situation durfte ich mich auch nicht ablenken lassen.
Ja.
Ganz einfach, weil ich hatte wirklich genug zu tun und man will dann auch emotional sich da nicht so reinziehen lassen. Und deswegen sagst du, wie es ist. Ich habe mir übrigens bis heute die ersten 6 Minuten von diesem Video angeschaut. Ich kenne ja natürlich die ganzen Vorwürfe, verstehst du? Für mich ist ja nichts Neues. Bloß bevor ich mich da ewig ärgere, indem ich mir diese 44 Minuten reinpfeife und so weiter und dann fange ich da an zu kommentieren und bla und was weiß ich und Rechtsanwalt und bla bla bla. Ich habe mich auf mein Buch konzentriert.
Ja, aber nichtsdestotrotz, du hast 44 Minuten, will ich dir auch gar nicht einräumen, ehrlich gesagt, um dich ja. dazu zu äußern. Ja, aber ein kurzes Statement für die, die das Video vielleicht nicht sehen oder nicht gesehen haben.
Ja, genau. Pass auf, und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt ist das 4 Monate ins Land gegangen. Ich sag mal, der Buchstart ist soweit geglückt. Und jetzt kann ich da auch mal was dazu sagen. Und jetzt ist es aber, finde ich, auch wichtig, dass ich was dazu sage. Und das hat 2 Gründe. Das eine ist, es sagen einem ja alle Leute immer, ja, ignoriere das, ignoriere das, ignoriere das. Ich finde, es ist aber auch nicht gut, gerade im Internet, wenn Sachen einfach unwidersprochen stehen bleiben.
Ja.
Und deswegen ist schon auch wichtig, dass ich meine Meinung dazu sage. Und es gibt einen 2. Grund. Und das ist, also viel von dem, was die 2 da auftischen, ist halt wirklich so WG-Gewäsch, ja, ob das Holz trocken oder nass war, das ich bestellt habe für alle und was weiß ich was, ja. Aber es gibt eine spezielle Sache, da gibt es Leute, die haben einen Anspruch darauf oder eine gewisse Öffentlichkeit, die hat einen Anspruch darauf, dass ich dazu was sage. Und das betrifft dieses Q-Thema.
Ja, das finde ich gut, ja. Vielleicht formulier doch den Vorwurf nochmal, bevor du dazu Stellung nimmst.
Nee, genau, weil es ist so, wir haben hier auf dem Schloss, ich habe eben vor 3 oder 4 Jahren nochmal 2 Hektar dazu kaufen können. Und dadurch waren praktisch Weideflächen da. Und dann haben wir irgendwann Kühe hier gehabt. Und das Ding ist eben, dass eine dieser Kühe durch ein, wir haben das genannt, ein Cowfunding, also ein Crowdfunding für diese Kuh, sozusagen von einer Community, die jetzt, sagen wir mal, doch natürlich auch gewisse Überschneidungen hat, sicherlich mit diesem alternativen Medienspektrum und so, auch finanziert wurde. Und die Kühe sind jetzt also nicht mehr da. Die sind in einem anderen Hof, ich sag mal in so einer Gnadenhof-Schutzhof-Situation halt, also die sind auch gut untergebracht. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute, die da was gespendet haben, natürlich einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, was ist da eigentlich gewesen.
Ja.
Es ist jetzt so, wir haben 1,5 Jahre über diese Kühe diskutiert und gestritten. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht in alle Details gehen. Wie gesagt, ich habe ein Video aufgenommen. Wer es ganz genau wissen will, kann das da anschauen. Kurzfassung meinerseits.
Ich verlinke es dann auch. Also.
Ja, das ist
nett. Ja, ja.
Kurzfassung meinerseits ist die, es gab eine Situation, wo hier es so schien, als könnten wir ein ganz, ganz großes Projekt hier aufziehen. Da war eben ein Gärtner hier, der gesagt hat, hey, er würde hier Gartenbau gerne geil aufziehen. Da war ein veganer Restaurantbetreiber aus Weimar, der gesagt hat, er würde hier gerne praktisch auch hier unten so ein Restaurant, so praktisch ein Ableger von seiner Weimarer Geschichte da machen. Dann war da ein reicher Erbe tatsächlich. Vegetarier seit er 15 ist, Freund von dem Restaurantbesitzer, der wollte in dem Restaurant auch mit einsteigen und so weiter. Also da war sozusagen irgendwie auch Geld dann da. Und dann war da eben noch eine Mitbewohnerin, die gesagt hat, sie würde sich gerne um Tierhaltung kümmern und Hühner und sie hat auf dem Bauernhof schon mal gelebt und so weiter und kennt sich mit Kühen aus. Ja?
Auch die soll ja extrem unzufrieden gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ist sie auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wobei ich jetzt sagen muss, die hat 3 Jahre hier gewohnt und es ist nicht die ganzen 3 Jahre so scheiße gewesen, wie es ausgegangen ist, aber es ist im ultrabösen Streit auseinandergegangen, weißt du. Und das ist einfach auch der Punkt. Also da waren ein Haufen Leute da, die waren ehrgeizig. Dann kam da noch meine damalige Freundin, die wollte dann die Gastro machen. Und da war die Idee, verstehst du, Garten und Kühe und Hühner beliefern, aber Kühe nicht mit Fleisch, weil ich möchte kein Zulieferer der Fleischindustrie sein. Also praktisch, sondern Milch und Käse und Zeug von den Kühen und so, Hühner. Und die der Restaurantbesitzer und sein Finanzier praktisch bauen unten so ein Ding rein. Also das war so das große Konzept. Kurz und gut, die Beziehung mit meiner Freundin ist in den Arsch gegangen. Das ganze Ding hat nicht geklappt. Der Restaurantbesitzer ist abgesprungen, der Finanzier ist abgesprungen, bla bla bla. Am Ende haben wir ein riesen 110 Quadratmeter Gewächshaus da rumstehen, was ich gezahlt habe. Eine schwangere Kuh, die zu 50% erstmal ich bezahlt habe und der Finanzier praktisch. Die hat dann also gekalbt und kriegt natürlich keine Kuh, sondern einen Stier, was jetzt für Milchaspekte blöd ist, wenn es nicht um Fleisch geht.
Ja, doch.
Dann haben wir ein Kaufhandel gemacht, dass die nicht so allein sind und dass da mehr Milch kommt, haben gedacht, wir holen da eine schwangere Kuh, haben das bei dem Crowdfunding, den Text hat halt dieser, der sozusagen reichere Typ war halt auch Ex-Werbemensch und der hat so ein Crowdfunding-Text aufgesetzt und wir hatten natürlich auch echt dick aufgetragen, rettet die Kuh. Gut, tatsächlich, die Kuh, die wir dann gekauft haben, haben wir auch aus einer echt nicht so schönen Haltung rausgeholt und da ging es bei mir besser und da geht es auch jetzt besser, wo sie jetzt ist.
Ja.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ganze Projekt zerlegt sich völlig, alle streiten sich. Dann ziehen neue Leute ein, wie zum Beispiel unsere zwei Spezialisten, die dieses Video gemacht haben. Mit denen läuft es auch relativ schnell ziemlich in eine schräge Richtung. Die haken sich in die vorhandenen Konflikte ein. Wir diskutieren 1,5 Jahre über die Kühe. Das Defizit wird immer größer. Leonie kriegt, also die crowdfundende Kuh, kriegt dann auch noch einen Kalb. Das ist natürlich wieder keine Kuh, sondern wieder ein Stier. Und ich habe so die Perspektive, habe ich jetzt praktisch 20 Jahre lang Kühe auf dem Land rumstehen, die nur fressen, Arbeit und Geld kosten und so weiter. Und weißt du, ich bin nicht angetreten, Gnadenhof hier zu starten. Das muss ich halt auch sagen. Und so weiter und so fort. Jedenfalls ewiger Streit und Pipapo am Ende. Also Mobbing-Situationen im Schloss, hin und her und böse Briefe und Zeug.
Also alles in allem klingt das so ein bisschen nach dem ganzen... Jetzt, ja. Entschuldige, jetzt warst du auch gerade kurz weg. Das
ja, ich sage, aus dieser ganzen Situation ist halt also eine riesen Streitsituation dann entstanden. Eine ganze Gruppe von vielleicht dann insgesamt 6 Leuten oder so ist also wütend ausgezogen. Ich meinerseits muss sagen, bin auch sehr froh, dass sie nicht mehr hier sind. Ein Grund, warum ich auch 4 Monate gar nicht reagiert habe und auch ab jetzt nach diesem 44-minütigen Video und dem Gespräch, ich werde jetzt nicht da noch 30 Videos drüber machen, verstehst du so?
Nein, um Gottes Willen.
Weißt du, nee, weil es ist auch so, ich bin sehr froh mit dem Zustand, dass ich mit gewissen Leuten nichts mehr zu tun habe. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt dieses Video gemacht haben, seit 1 Jahr 0 Kontakt mehr mit denen. Und dann zufällig, wo mein Buch rauskommt, machen sie dieses Video dann, okay, schreiben auch noch meinen Verlag und alle möglichen Redaktionen, die mit mir ein Interview gemacht haben, an, was ich für ein schrecklicher Mensch bin, verlinken ihr blödes Video, bezichtigen mich des Betrugs und was ich für ein schrecklicher Mensch bin und pipapo. Also weißt, schreiben das auch an die Süddeutsche und was weiß ich was, also hirnverbrannte Geschichten, ja. Hm. Egal, nur ich bin sehr zufrieden damit, dass ich mit den Leuten nichts zu tun habe und das möchte ich auch sagen. Also alle Leute, die das andere Video jetzt gesehen haben, die Leute total überzeugend finden, die Storys voll überzeugend finden und finden, dass ich ein riesen Arschloch bin, die möchte ich auch wirklich von mir aus aktiv bitten. Also dann macht bitte einen möglichst großen Bogen um das Schloss herum. Und ich verlange auch von niemandem, dass er sich meine 44 Minuten da reinpfeift. Ja. Aber ich sage mal, das ist so die Story, die da so im Wesentlichen gelaufen ist. Und ja,
mein ja. Gott. Okay, also abgesehen davon, dass du natürlich ein riesengroßes Arschloch bist, das ist ja überhaupt keine Frage. Muss ich jetzt aber der Vollständigkeit halber noch die Frage stellen, bist du denn der Meinung, dass du da auch Fehler gemacht hast oder dass du Dinge hättest anders handeln können?
Also ob ich das anders handeln können hätte, dann ist immer eine Frage vom Zeitpunkt. Weißt, irgendwann geht's nicht mehr. Hm. Und ich glaube vor allem auch, in vielen Fällen war es so, dass dieser Einzug einfach schon ein Fehler war. Und zwar auch, weil das mitunter eine Überforderung ist. Weißt du, Leute kommen hierher nach Weitersroda, irgendwo Südthüringen, Dorf mit 350 Einwohnern. Sie kommen vielleicht aus einer Stadt oder so, sie haben keinen Führerschein und oder kein Auto. Dann hängen sie den ganzen Winter hier fest. Diese Leute waren auch sozusagen alle auf Hartz IV, hatten also keinen Job, wenig Geld und so. Und dann sind die Wohnsituationen hier zum Teil natürlich auch nicht so toll, muss man auch sehen, weißt du, das Schloss ist kein 5-Sterne-Hotel. Und aber natürlich habe ich auch Fehler gemacht, da weißt du, ich mache das seit 12 Jahren, hier mache ich natürlich ständig Fehler. Ich denke, ich mache ja auch ziemlich viel richtig, sonst hältst du sowas auch nicht 12 Jahre durch. Ja? Ich kann ja hier auch nicht 5 Millionen reinhauen oder so, ich habe ja nur 3, ja. Hm.
Der hat jetzt gedauert, entschuldige.
Ja, aber weißt du, so von daher, natürlich macht man da Fehler und letztlich ist es halt ja auch für alle besser, dass sie woanders wohnen und mein Gott, ich meine, wenn manche Leute ein Jahr später immer noch Zeit haben, da 44 Minuten drüber ein Video zu machen und das ewig überall zu posten und pipapo, kann ich nur sagen, hey, kümmert euch doch um euer Leben jetzt, ich kümmere mich um meins. Die betreffenden Leute haben hier vielleicht 1,5 Jahre gewohnt, also da ist jetzt auch nicht das ganze Leben verpfuscht oder so. Die sollen einfach ihre Geschichte weitermachen und ich mache meine und alles ist gut.
Okay. Mit dem Thema würde ich jetzt aber ungern aufhören wollen. Ich würde ganz gern nochmal ganz kurz. Das wäre nett, ja. Ist in deinem Sinne, dachte ich mir schon. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Buch sagen und zu dem Buch was sagen, beziehungsweise auch wie ich es halt wahrgenommen habe. Und das Wort, das mir tatsächlich schon recht schnell auf den Lippen lag, ist Wortgewalt. Also wortgewaltig im positiven Sinne. Jetzt nicht nicht, dass wir hier noch eine Gewaltdiskussion anfangen. Also dein Roman ist wirklich sprachlich unglaublich wortgewaltig und die Sprache ist intensiv. Die Charaktere sind es auch. Man kann sich irgendwie mit allen anfreunden. So das richtige Schwarz-Weiß-Bild und Feindbild, das funktioniert irgendwie auch nicht. Selbst mit den vermeintlich Bösen kommt man irgendwie ganz gut zurecht. Planst du da jetzt was Neues oder war es das mit dem Bücherschreiben für dich? Jetzt doch wieder eher Musik. Musik ist ja dann doch eine Geschichte, die ein bisschen kurzfristiger funktioniert als jetzt ein Roman.
Also sagen wir mal, wenn ich jetzt für jeden Roman 18 Jahre brauche, dann habe ich nicht mehr viele vor mir.
Nö, dann kann man dein Gesamtwerk wahrscheinlich relativ leicht ausrechnen. Das stimmt. Eine Stufe.
Also das ist so, ich habe ja immer geschrieben, ne? Also ich komme...
Ja gut, jetzt Rubicon und so weiter, das ist klar.
Also, ja, also, weißt du, so seit 6. Klasse Grundschule, sage ich schon. Ich habe 6 Jahre Grundschule gebraucht. Seit 6. Klasse Schule bin ich zur Schülerzeitung und seitdem schreibe und veröffentliche ich. Ja. Aber das Schreiben von Büchern ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Da musst du ganz anders schreiben, weißt du. Da kannst du nicht so kurz aus einer Inspiration und ich habe ein bisschen was gelesen und so weiter machen, sondern so einen großen Text zu schreiben, das erfordert eine andere Schreibhaltung.
Also deswegen habe ich mich da bisher auch noch nicht rangetraut. Ich würde es auch gern machen, aber ich habe zu viel Respekt davor. Und man muss natürlich die Intensität bedenken, man muss auch die zeitlichen Aspekte bedenken. Also ich weiß nicht, wenn ich Glück habe, dann schaffe ich es vielleicht noch mal in meinem Leben, ein einziges Buch zu schreiben. Aber du womöglich noch ein zweites, drittes, viertes, wer weiß?
Ja, du weißt, es ist halt so gewesen bei mir ähnlich. Also Lieder schreiben, Artikel schreiben, das habe ich alles gut hingekriegt, auch mein Aufsatz. Aber so mit Buch... Weißt du, und dann hatte ich dieses Buchfragment, dieses Riesending, diesen Steinbruch da jahrelang rumliegen. Dann dachte ich mir auch, ich will jetzt nicht ein anderes Buch anfangen, ich will das fertig schreiben. Das hat halt einfach gedauert. Also jetzt ist es so, dass ich mir das natürlich schon zutraue und vor allem habe ich jetzt natürlich auch eine Struktur, die funktioniert. Weißt du, also das nächste ist ja, dass man so Selbstzweifel hat, da kriege ich dann überhaupt einen Verlag und pipapo. Jetzt bin ich da natürlich erstmal im ersten Roman gleich bei einem echt guten Verlag untergekommen. Also insofern werde ich die nächsten Bücher jetzt auch nicht im Selbstverlag machen müssen. Und das ist ja auch nicht unwichtig, weil es geht ja brutal viel Arbeit in so ein Buch rein. Ja, das kannst du ja nicht ausrechnen, was du da an Stunden und Jahren reinballerst. Aber es ist ja auch das Schöne. Es ist ein sehr intensives Arbeiten. Der Text zieht dich völlig rein. Ne? Die Figuren entwickeln sich irgendwann auch fast eigenständig. Also haben viele Leute auch geschrieben, dass sie gesagt haben, dass einem die Figuren halt nicht egal sind.
Ja, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Also speziell Donna Fauna hat es mir doch sehr angetan, ehrlich gesagt. Auch in ihren Widersprüchen. Also da habe ich mich oft wiedererkannt.
Ja.
Genau. Nebenbei bemerkt Westend Verlag, das müssen wir jetzt hier auch noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Ganz toller Verlag, der normalerweise Sachbücher rausbringt und für den das, glaube ich, auch der erste Roman war, oder?
Ja, ja.
Okay, aber jetzt zurück zur Frage. Planst du was Neues oder nicht?
Bin schon dabei.
Oh, okay. Verrätst du ein kleines bisschen was? Jetzt sag nicht, es wird ein Buch, also ein bisschen mehr wäre schon schön.
Ja, nee, also es ist so, es wird vom Genre her zwar wieder ein Roman sein, aber der nochmal eine etwas, sagen wir mal, historischere, oder um es mal konkret zu machen, also im Moment zum Beispiel beschäftige ich mich sehr mit Kavallerie-Themen.
Kavallerie, okay, ich hätte jetzt an das alte Japan gedacht oder so, aber okay.
Ja, nee, tatsächlich ist es halt so, dass in dem nächsten Buch auch Pferde eine Rolle spielen werden oder speziell ein Pferd und es ist gleichzeitig aber so, dass es da eine neue Figur gibt, die heißt Commander Stardust, ja, die übrigens tatsächlich eine alte Autorenidentität von mir ist. Ich habe als Commander Stardust mal für die junge Welt so Taktik-Kassiber hießen die so Artikel geschrieben, so wie kann man aus einem Polizeikessel ausbrechen, wie funktioniert die Fünf-Finger-Taktik, wenn man eine Straße besetzt, so Sachen habe ich geschrieben. Und dieser Roman kommt sozusagen als Romanfigur da jetzt rein und dadurch bekommt das Ganze so ein bisschen Charakter auch von einem Handbuch. Das heißt, es wird eine romanhafte Handlung geben, aber es wird auch so eine Art von, ja, sagen wir mal, Offiziershandbuch für Bewegungsaktivisten als ein Aspekt damit drin sein.
Okay, das wiederhole ich nochmal. Offiziershandbuch für Bewegungsaktivisten.
Ja, genau.
Es ist ein schöner Arbeitstitel an sich. Also,
ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja. Und damit hast du schon angefangen oder dich jetzt erstmal nur gedanklich beschäftigt?
Nee, ich habe schon angefangen.
Okay, alles klar. Ja, in 18 Jahren sind wir schlauer, würde ich sagen.
Ja, genau.
Florian.
Das ist eine Geschichte. wo ich mich gerade auch etwas beobachte. Wie schaut es jetzt mit meiner Schreibgeschwindigkeit aus? Ja? Im Moment habe ich halt für mich noch die Ausrede, dass ich sage, naja, ich fange ja erst an und ich muss erstmal so mir die Sachen ein bisschen zurechtlegen, ein bisschen nachdenken drüber und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, ja, wäre es schön, wenn es halt nicht wieder 18 Jahre dauert, finde ich schon gut.
Ja, mach dir bloß eine eigene Deadline, sonst wirst du wahrscheinlich nicht mal die 18 Jahre einhalten können. Also von daher, ne? Ich freue mich drauf und wenn du magst, dann sprechen wir auch wieder drüber, sofern ich dann noch lebe. Und ich bestehe natürlich auch darauf, dann ein signiertes Exemplar zu kriegen. Das war jetzt nicht so. Das nehme ich dir natürlich sehr übel und im Grunde möchte ich unsere Beziehung, also ich wollte sie auch schon beenden an der Stelle, aber gut.
Ja, sie ist ja, im Grunde ist es ja von einer Hassliebe, wo keine Liebe mehr übrig ist.
Ja, richtig. Also wir kennen uns ja nur.
Aber doch, ich hätte aber einen Vorschlag.
Ja.
Also, weil du hast ja, du machst doch bei den Nachdenkseiten diese Sprecherrolle auch. Du sprichst ja die Texte ein. Übrigens eben auch sehr schön. Hast ja auch eine sehr schöne Radiostimme.
Danke.
Und jetzt würde ich dir Folgendes nahelegen. Also ich schreibe dir eine wunderbare Widmung in diesen Roman rein, wenn wir uns sehen, oder schick dir noch einen. Aber magst du mal deine Lieblingsstelle aus dem Buch, vielleicht einfach mal so zwei Seiten oder drei nur oder so, magst du die mal einlesen?
Das mache ich.
Ja, geil.
Ja, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Ich schätze mal, im Laufe des Januars werde ich das hinkriegen. Ach, geil. Ich muss mir dann mal eine besonders geile Stelle raussuchen, aber die wird sich wahrscheinlich um 9/11 drehen, denn vielleicht auch den Krimi-Teil. Ich weiß es noch nicht. Also jetzt überfährst du mich ein bisschen. Finde ich aber, ist eine geile Idee. Werde ich auf jeden Fall tun. Zwei, drei Seiten oder so. Und genau, schicke ich dir dann und da kannst du damit machen, was du willst.
Genau, dazu vielleicht auch noch der Hinweis, den Roman gibt es inzwischen auch als Hörbuch.
Ja, das hast du selbst eingesprochen, ne?
Genau, da habe ich das selbst eingesprochen. Das sind 11 CDs, ja, es ist auch Wahnsinn, ja. Habe ich in 3 Tagen habe ich das eingelesen, ja.
Naja, 11 CDs oder halt ein USB-Stick, ne?
Ja, so in etwa, genau. Ja. Ich glaube, sind das 11,5 Stunden oder sowas? Egal, aber das gibt's auch, kann man downloaden oder auch als CD kaufen oder wie auch immer. Also wer sich lieber anhört, als es zu lesen, ne?
Genau, das war auch ein harter Job, ne?
Ich habe es noch gar nicht gehört jetzt.
Übrigens. Nein, aber die Arbeit an sich war ein harter Job, ne?
Es war aber super spannend auch. Es ist nur eine Geschichte, weißt du, dass du stimmlich durchhältst. Ja? Also ich habe halt, du kennst ja sicher die ganzen Methoden, Isla Moos, Gelo Revoice, dann halt Tee trinken und Wasser trinken viel und was weiß ich was und so.
Ja, Übung und so, ja, ja, klar.
Du jeden Tag so 6 Stunden liest, ja. Da war ich dann aber ganz froh. Am ersten Tag habe ich ein bisschen geschwächelt und hatte das Gefühl, ich werde ein bisschen krank, erkältet, irgendwas. Und dann irgendwie ging es zum Schluss ganz easy so. Ich hätte aber nicht noch 5 Tage lesen müssen.
Ja, irgendwann reicht's. Also wenn ich den ganzen Tag gesprochen bin, hab, dann weiß ich auch, was ich gemacht habe, auf jeden Fall. Ja, Florian Kirner, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben vielleicht noch ein paar Millionen anderen Leuten Lust auf dein Buch gemacht. Und in mir weckt sich jetzt schon, ist schon die Vorfreude erweckt auf dein nächstes Werk. Wie war noch der Arbeitstitel? Sag's nochmal.
Offiziershandbuch für Bewegungsaktivisten.
Richtig, sehr schön. Offiziershandbuch für Bewegungsaktivisten. Wunderschön, wunderschöner Arbeitstitel. Ich bin gespannt aufs Buch. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ja, lass dich nicht unterkriegen.
Ja, cool, alles klar.
Bis dahin.
Hey, ich danke dir. Voll schönes Gespräch.
Sehr schön. Ciao.
Genau, bye bye.